Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge im Podcast-Sprechzimmer in unserer Staffel, die sich rund um digitale Medizin dreht. Wir befinden uns auf einer Reise durch die digitale Versorgungslandschaft hindurch und hatten im letzten Podcast schon die Möglichkeit, mit Professor Debatin zu sprechen, der das Thema aus der Sicht eines Thinktanks beleuchtet und begleitet. Und genauso sehr freue ich mich, heute bei meinem nächsten Gast im Büro sitzen zu dürfen, quasi in seinem Sprechzimmer mit ausreichend Corona-Sicherheitsabstand. Und auch er ist an einer ganz entscheidenden Stelle in der deutschen Versorgungslandschaft beteiligt. Wir wissen, um digitale Medizin zu ermöglichen, braucht es zunächst eine Vernetzung der Akteure und der beteiligten Medizinerinnen, Mediziner, Institute und weiteren Stakeholder. Und für diese Vernetzung ist in Deutschland eine Organisation betraut, die sich Gematik nennt. Vorsitzender dieser Organisation ist Herr Dr. Laik Diegen, über dessen Teilnahme im Podcast ich mich sehr bedanke und den ich herzlich willkommen heiße.
Ja, vielen herzlichen Dank und viele Grüße vom Schiffbauer Damm in Berlin. Mit Blick auf den Alexanderturm und das Bode-Museum freuen wir uns hier 100 Meter noch von Berlin Ensemble entfernt auf die schöne Sprechstunde.
Sie verraten schon, dass wir uns in Berlin Mitte befinden, also ganz nah am Bundesministerium für Gesundheit und sozusagen am Herzen der Gesundheitspolitik. Herr Dr. Laik Diegen, Gematik, damit assoziieren vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwas zwischen Gesellschaft, Mathematik und Informatik. Klären Sie uns auf, bringen Sie Licht ins Dunkel. Was steckt wirklich hinter dem Begriff? Was macht diese Organisation?
Das ist ein uralter Begriff, der eigentlich aus den 80er Jahren, glaube ich, ursprünglich stammt. Denn Telematik war damals der Automatismus aus der Ferne heraus. Gematik ist übrigens schon der kurze Name, den wir jetzt seit 2 Jahren erst führen. Früher gab es einen ganz, ganz langen Namen für diese Gesellschaft, die übrigens keine Behörde ist. Auch wenn sie sich jahrelang wie eine Behörde geriert hat, ist sie eine freie GmbH. Und wir versuchen auch allen hier im Haus gerade deutlich zu machen, dass es natürlich darum geht, dass wir eben keine Behörde sind, sondern mit ganz viel digitalem Drive nach vorne gehen müssen und das Deutschland auch von uns erwartet.
Mit welchen Aufgaben beschäftigen Sie sich also in Ihrem Alltag? Was sind die großen Projekte, an denen Sie aktuell arbeiten?
Die Gematik wird ja getragen von ehrlich gestanden sehr vielen Säulen im Gesundheitswesen. Das Bundesministerium für Gesundheit trägt 51%, aber wir haben Ärzte, Zahnärztinnen, wir haben Krankenhäuser, wir haben die Privatversicherungen, die gesetzlichen Versicherungen, wir haben sehr, sehr viele, die Apotheker sind alle Gesellschafter und alle gemeinsam machen im Prinzip die Roadmap der Gematik aus. Damit hat es begonnen, dass man eigentlich erstmal sagt, wir brauchen ein sicheres Netz im Gesundheitswesen und das stattet die Gematik aus und damit ist sie auch einzigartig in Deutschland. Das ist eine sogenannte kritische Infrastruktur, wie das die Bundesregierung nennt. Das heißt, es gibt mittlerweile zu Apotheken und Ärzten und später auch bald zu Pflege, Physiotherapeuten und Hebammen beispielsweise ein sicheres Netz, was einen speziellen Kanal bedeutet, um sicher beispielsweise Patientenbefunde übertragen zu können. Früher hat die Gematik nicht sehr, sehr viel gemacht. Die meisten von Ihnen draußen kennen ja die Gesundheitskarte, die man beim Arzt in diesen Apparat reinsteckt, das Kartenlesegerät. Und dieses Gerät kommt zum Beispiel von uns, die Karte kommt auch von uns und wird mit einem speziellen Kanal aktuell zu den Krankenkassen übertragen, damit die wissen, A, ich war in der Praxis und B, gibt es einen Adressabgleich und andere Dinge noch. Aber jetzt geht es eigentlich richtig los. Jetzt fangen wir an, wirklich die Dinge bereitzustellen, die die Menschen in Deutschland brauchen, um sich besser versorgen zu können. Wir haben die elektronische Patientenakte jetzt eingeführt im Sommer. Wir werden jetzt zum Beginn des nächsten Jahres bundesweit das elektronische Rezept einführen. Und wir haben viele andere Dinge, ein sicherer Messenger-Dienst beispielsweise, der von vielen benutzt werden kann, damit eben nicht mein Befund einfach mal bei WhatsApp rübergeschickt wird, wo man sich dann nicht wundern sollte, wenn vielleicht der eine oder andere den auch noch bekommen könnte. Und deshalb sind wir jetzt aufgerufen, endlich dafür zu sorgen, dass Deutschland nach vorne kommt. Wir sind auf Platz 18 in Europa gewesen vor 2 Jahren. Grand Prix d'Eurovision Platz nennen wir das.
Das haben wir gestern auch schon hören dürfen. Und wir haben gesagt, es hat vielleicht als Ansporn gedient, die Aufholjagd zu beginnen.
Genau, und die Aufholjagd hat halt die Politik gemerkt, braucht eine zentrale koordinierende Instanz. Und das ist die Gematik. Wir machen jetzt praktisch im neuen Bild sprechend das Olympische Stadion auf, wo dann alle ihr freies Spiel spielen können. Aber die Gematik gewährleistet drei Dinge. Erstens, es gibt ein Spielfeld von eigenen Standards, klaren Standards, die wir jetzt setzen wollen. Es gibt eine Bewachung an dem Einlass. Das heißt, keiner kommt mit Trojanern rein. Ja, keiner darf unsichere Elemente hineinbringen. Und drittens, man kann den Sport spielen, den man will, aber wenn, muss man sich an die Spielregeln halten. Bedeutet in unserer Welt, sie dürfen nicht Daten abziehen aus einer Anwendung, wo sie nicht befugt sind, das zu tun. Und damit garantieren wir den deutschen Bürgern, dass wenn sie sich für ein Produkt entscheiden, was in dieser Arena spielt, sie relativ sicher sein können, dass ihre Gesundheitsdaten nach europäischer Datenphilosophie gehandhabt werden. Das ist, glaube ich, für viele Menschen in Deutschland ganz wichtig zu wissen. Meine Gesundheitsdaten werden nicht einfach frei gehandelt beispielsweise oder unterliegen irgendwelchen größeren Gruppendynamiken, sondern es sind meine und nur ich entscheide darüber, wer sie wie zu sehen bekommt, und das garantiert die Gematik.
Da bauen Sie tatsächlich ein schönes Bild auf, was viel auch von Sport und Wettkampf irgendwie mit sich bringt, und das Bild der Arena mit den verschiedenen Spielern, etwas in sich Geschlossenes, was auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlt, weil es eben eine Eingangskontrolle gibt. Auf dem Weg zu einer Vision liegen ja meist erstmal viele Hürden und Barrieren. Welche waren das, die zu überwinden waren oder auch noch sind im aktuellen Stadium dieser Entwicklung?
Also zunächst mal haben wir festgestellt, auch mit den Gesprächen mit den Ländern, die vor uns sind, wie beispielsweise Skandinavien oder Estland, dass es zunächst mal darum geht, dass die Gesellschaft sich einig über gewisse Grundprinzipien wird, die in Deutschland viel länger debattiert wurden als beispielsweise in Skandinavien. In Skandinavien ist seit 10 Jahren klar, die Datenhoheit gehört immer dem einzelnen Menschen. So, das ist auch im Europäischen Parlament und im deutschen Parlament mittlerweile klar geworden. Aber man braucht diesen Boden, wenn man digital losgeht. Dann braucht man viel, viel Einigkeiten dazu. Was wir jetzt benötigt haben, ist, dass wir endlich den Mut haben zu digitalisieren, dass der politische Wille dazu gekommen ist und dass jetzt natürlich die Gematik sich selber natürlich sehr verändern musste. Sie haben das angesprochen, es ist eine Vision, und die Gematik hat jetzt zum ersten Mal sich sehr geöffnet. Sie geht raus, redet mit ganz vielen, mit Pflege, mit Patienten. Wir haben das E-Rezept beispielsweise mit 400 Patienten entwickelt, davon 30 Visus eingeschränkte Menschen, die uns sehr, sehr viel beigebracht haben, wie wir eine gute E-Rezept-App programmieren, die wirklich von den einzelnen Anwendern gerne genommen wird. Und so gehen wir jetzt auch bei den Hebammen zum Beispiel vor und sorgen dafür, was braucht ihr wirklich, wenn ihr in der Aktion seid, und lernen sehr viel davon. Und das ist ein langer Weg für uns. Wir sind jetzt 2 Jahre dabei unterwegs, aber die Reise geht weiter. Und dann brauchen wir endlich die Erkenntnis, dass alle sagen, jawohl, wir wollen in diese Gemeinsamkeit hineinkommen, wir wollen in dieses Stadion kommen. Weil es gibt eine wichtige Grundüberzeugung, die ist für uns, Digitalisierung kann keiner orchestrieren. Digitalisierung ist ein Happening von überraschenden Evolutionen, wo einer was macht und der nächste macht was Tolles Neues, was keiner vorher dachte. Und mein Beispiel dazu ist immer das Mikrofon meines iPhones. Mein Smartphone hat ein Mikrofon, wo der Erfinder gesagt hat, ich brauche ein gutes Mikrofon. Aber er hätte nie gedacht, dass irgendwann einer kommt und sagt, ich kann mit diesem Mikrofon deine Stimme so gut analysieren, auf das Tremolo deiner Stimme, dass ich eine Vorstufe von Parkinson erkennen kann. Das ist das, was ich eben das Korallenriff der Digitalisierung nenne. Das heißt, ein Ausbau von digitalen Projekten, die der Erste, der den Schritt tut, gar nicht vorhersieht. Also auch Steve Jobs würde sich heutzutage verwundert die Augen reiben, dass der Bewegungsmelder eines Smartphones beispielsweise bei der Überprüfung von alten Menschen im Zuhause-Kontext den Kliniken Hinweise geben kann, ob sich eine Herzinsuffizienz verschlechtert, ob sozusagen der Radius eines alten Menschen sich deutlich plötzlich einschränkt und wir daraus Schlüsse ziehen, dass wir hier näher nochmal rangehen müssen und nochmal schauen müssen. Das sind alles Dinge, die entstehen nicht orchestriert. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir von diesem Grand Prix d'Eurovision-Platz nur dann wegkommen, wenn alle, die bislang Einzelangebote machen, die sehr, sehr gut sind, aber die leider Gottes alle für sich stehen, erkennen, wow, es ist die Möglichkeit, dass wir alle in einem gemeinsamen Korallenriff arbeiten. Wenn wir uns auf ein paar technische Standards einigen, auf ein paar Sprachen einigen, die wir das machen wollen, und wenn wir wirklich kollaborieren wollen miteinander, dann wird in Deutschland ganz, ganz viel möglich werden, weil es gibt eine Menge toller isolierter Angebote schon, die natürlich ihre Wirksamkeit noch mal viel mehr entfalten würden, wenn sie einfach eingebettet sind.
Sie benennen die verschiedensten Akteure im Gesundheitswesen, von der Hebamme über die Patientin, den Patient und alle weiteren Gesundheitsberufe, die damit assoziiert sind. Mit wem sind Sie in Ihrem Arbeitsalltag denn am meisten im Gespräch? Findet dieser Austausch tatsächlich über alle Ebenen hinweg statt oder sitzen Sie die meiste Zeit mit den hohen Politikern an einem Tisch?
Also glücklicherweise sitze ich aktuell noch immer am meisten mit meinen Gematikerinnen hier am Tisch, weil auch da ist die Reise, wie gerade schon beschrieben, nicht zu Ende. Aber man muss natürlich wissen, ich bin ja selber Arzt, Internist und Notfallmediziner, habe auch 7 Jahre lang gearbeitet im Kölner Raum, etwas in den USA und in Brasilien und habe daher einiges kennengelernt, habe dazu in den Jahren davor viele digitale Projekte in Israel und in den USA kennengelernt. Und natürlich habe ich diese Kontakte genutzt, um beispielsweise auch hier das Haus mit Gästen zu füllen. Wir haben 49 medizinische Fachgesellschaften schon zu Gast gehabt hier, von den Unfallchirurgen bis zu den Onkologen und Diabetologen. Wir haben verschiedenste Patientenorganisationen hier gehabt. Wir hatten seltene Erkrankungen schon hier und viele andere. Und wir versuchen wirklich viel von denen auch zu lernen, weil wir das brauchen hier für uns als wirkliche Verortung, dass wir nicht wie in der Vergangenheit unsere Produkte am theoretisch entwickeln, auf dem Papier entwickeln, wie das früher geschehen ist, sondern wir haben unsere Arbeitsweise verändert. Wir machen das, wie man jede moderne App entwickelt, im Sprints, gehen immer wieder raus zum Kunden, zeigen ihm das Produkt, sagen, gefällt dir das überhaupt so oder müssen wir was anders machen? Und das hat viel hier in der Gematik verändert und es kommt nur dadurch, dass wir uns mit so vielen aus dem Gesundheitswesen unterhalten und das wird der Nährboden sein, auch für die Zukunft, für die Gematik.
Ich weiß, dass die Gematik getragen wird von verschiedenen Institutionen, da zählt natürlich das Bundesgesundheitsministerium hinzu, aber auch andere Organe der Selbstverwaltung. Da sind Vertreter der Kostenträger, die Krankenkassen, die Ärztekammer, der Apothekerverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, um so die größten zu benennen. Wie schwierig ist das, eine so diverse Gesellschaft und auch so diverse Interessen auf einen Weg zu bringen?
Ja, das ist in jeder einzelnen Gesellschaftersitzung ein Verhandeln, weil wir haben einen Raum, und Sie sagen das sehr offen, das ist ein Raum voller multilateraler Interessen. Und ich sage sehr offen auch, ich komme aus vielen, vielen Jahren Industrieerfahrung und da ist der Gesellschafterkreis für gewöhnlich unisono einfach ein Supportiver. Er möchte, dass der Gesellschaft ein blühender Zukunftsweg gebahnt wird und er unterstützt sie in jeder Form bei allen Themen. Hier haben wir es mit einem Gesellschaftskreis zu tun, der natürlich auf der Natur seiner Position her raus nicht für alle Themen unbedingt Beflügelung sich vorstellt. Das E-Rezept beispielsweise wird natürlich Einflüsse auf die Apothekenlandschaft haben. Wir müssen also nachvollziehen können, dass es hier eine andere Gemengelage von Interessen gibt. Und so gibt es vielerlei Themen, die wir im Gesellschafterkreis verhandeln. Am Ende wird es immer wichtiger werden, dass man erkennt, dass draußen natürlich die Menschen in Deutschland erwarten, dass sie das digitale Niveau bekommen, was viele, viele andere europäische Länder längst vor uns haben. Also wenn wir beispielsweise darauf hinweisen, dass das E-Rezept, was wir jetzt einführen, das 18. E-Rezept in Europa ist und dass es schon seit vielen Jahren beispielsweise in Polen längst ein E-Rezept gibt, in Skandinavien 100% auf E-Rezept längst sitzen und das genießen. Wenn Sie wissen, dass in Estland Bürger digitale Services bekommen, die in Deutschland undenkbar sind, dann wird dieser Druck langsam von den Bürgerinnen und Bürgern stärker. Deshalb freuen wir uns auch sehr, dass mit der Beteiligung der Bundesregierung jetzt seit 2 Jahren praktisch damit der Bürgerwille sich massiv an den Tisch mit rangesetzt hat mit 51% und damit natürlich der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wir wollen nicht versäumen, besser versorgt zu werden, auch besser wird.
Sie haben ja selbst eben auch einen ganz spannenden Werdegang und Berufsweg hinter sich. Ganz kurz haben Sie es gerade angeschnitten und einige Stationen benannt. Ich darf es für unsere Zuhörerinnen so grob zusammenfassen. Sie sind Internist und Notfallmediziner und haben unter anderem auch nicht nur in Köln, sondern auch im Raum Bergisches Land gearbeitet, in Engelskirchen, einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Wie führte der Weg von dort, von einem so idyllischen, grünen Ort in die Welt der Industrie, in die Welt anderer Staaten und bis nach Berlin?
Also zunächst mal war es sehr schön, ich bin ins Bergische Land gegangen, weil Internisten durften in Köln nicht Notarzt werden. Das durften damals nur Chirurgen und Anästhesisten. In dem Bergischen Land war das anders. Und da sind sie auf viele Bauernhöfe gefahren. Leider Gottes mit langen Anfahrtswegen. Das ist für Notfallmediziner nicht das einfachste Unterfangen. Aber es hat sehr viel Erlebnisse gehabt und natürlich ist eine unmittelbare Medizinerfahrung, Notfallmediziner zu sein. Ich habe einen brasilianischen Vater und ich wusste, dass ich etwas studieren wollte, was ich weltweit ausüben kann. Also es gibt ja Berufe, wenn Sie beispielsweise Jura studieren, dann sind Sie sehr, sehr häufig landesgebunden, ab einem gewissen Moment zumindest in Ihrer Karriere. Und ich wollte das nicht. Ich wollte etwas haben, das ich weltweit ausüben kann. Und Medizin ist ein fundamentaler Beruf, so wie Priester, Schauspieler, Musiker. Es gibt einfach Berufe, die, glaube ich, fundamental in der Menschheitsgeschichte sind. Und mir hat beides gut gefallen. Erstens einen Beruf auszuüben, der fundamental ist. Und zweitens einen, den ich in vielen Ländern ausüben kann. Und ja, ich habe dadurch auch immer international sehr viele Kontakte gehabt und gewusst, dass es weit mehr gibt als Engelskirchen. Und dann habe ich aber ganz klein angefangen. Ich habe in der pharmazeutischen Industrie in der klinischen Forschung angefangen, bin selber als klinischer Monitor zu den einzelnen klinischen Zentren gefahren, habe mich mit den Ärzten unterhalten über die Befunde, die sie in klinischen Studien sehen, habe die Dokumentation überprüft, die Tabletten gezählt, habe also ganz klein angefangen und mir niemals vorstellen können, dass ich eines Tages mal Geschäftsführer und Vorstand von großen Unternehmen werde. Und so habe ich mein Leben lang auch gerne so erlebnisorientiert gelebt. Also ich glaube, dass es wichtig ist in unserem Leben, dass wir möglichst viele Erlebnisse haben und die auch immer wieder genießen. Ich liebe Adrenalin zu spüren und habe immer wieder auch meine Aufgaben geändert, wenn ich das Gefühl hatte, das Adrenalin kommt jetzt nicht mehr, und habe mir eine neue Aufgabe gesucht. Und dabei war immer ganz witzig, nicht so sehr die Größe, also in der pharmazeutischen Industrie, wo ich lange gearbeitet habe, ist normalerweise die Regel immer mehr, immer größer. Und das war für mich nie interessant, sondern es ging immer darum, was kann ich verändern. Und deshalb habe ich 2.900 Menschen geführt und danach nur 45. Und danach wieder 300 und dann wieder 3.000. Und es war aber egal, weil es ging nicht darum. Und das war einer der Gründe, warum ich für die Gematik in Frage kam, weil man gemerkt hat, dass ich mehrere Veränderungsprojekte gemacht hatte und es mir darum geht, sozusagen dieses Erlebnis zu bekommen von guter Unternehmenskultur. Ich habe das Glück gehabt, bei einem dänischen Unternehmen zu lernen, Novo Nordisk, die bis heute eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur haben, die vorbildlich in vieler Hinsicht ist für mich, die sehr, sehr der Sache gewidmet ist, sehr, sehr den Menschen gewidmet ist. Und das hat mich sehr geprägt und mir gezeigt, dass es ganz viel geht mit Menschen, wenn man nur die richtige Umgebung denen schafft. Und dass man viel mehr leuchtende Augen bekommt, viel mehr Begeisterung bekommt, wenn man die Dinge so angeht, dass alle sich einbringen können, den Sinn sehen. Und die Gematik hat halt einen riesengroßen Sinn. Die ist ein Riesenwumms, den man auslösen kann, weil ganz viel medizinisches Wissen, das wissen ja alle Mediziner auch, kommt ja viel zu spät bis ans Krankenbett. Also ich kann mich noch daran erinnern, Beta-Blocker-Protektiv nach Herzinfarkt hat zu meiner Zeit damals 7 Jahre gedauert, bis es in allen Intensivstationen überhaupt in die Regelversorgung gekommen ist. Und so gibt es ja immer noch diesen sogenannten Science-Delay und dazu gibt es den Doctor-Delay. Und ich glaube, Digitalisierung kann an beiden Hebeln ansetzen. Und das ist das Schöne mit dem Professor Krömer von der Charité, haben wir beide da so ein gegenseitiges Thema, weil wir sagen, es ist eben durch digitalisierte Begleitung auch von Ärzten natürlich viel früher möglich, dass ich plötzlich beispielsweise bei einer sehr abstrusen Befundkonstellation auf eine seltene Erkrankung hingewiesen werde, die ich sonst niemals gesehen hätte. Oder dass ich Leitlinien viel näher an mich ran kommuniziert bekomme, die ich sonst gar nicht alle verdauen kann, weil sie mir digital einfach in dem Moment zugespielt werden, wo ein Diagnosemoment entsteht. Ja. Und dadurch plötzlich modernere Therapieoptionen viel, viel schneller in die Versorgung kommen könnten, als wenn ich mich nur darauf verlasse, das zu tun, was ich früher getan habe, nämlich die Journale zu lesen und mir auch noch einzubilden, dass wenn ich sie gebunden in mein Regal stelle, ich eines Tages der weise Mann bin. Das ist ja längst vorbei. Und das ist das Schöne.
Das ist das, was wir uns erhoffen und manchmal auch suchen, denke ich, für alle die Kolleginnen und Kollegen, die im klinischen Alltag unterwegs sind. Da stößt man immer wieder auf die Feinheiten, wo man denkt, na, hier hätten wir es ein bisschen geschickter machen können. Das geht doch in anderen Industrien auch schon. Wenn Sie ein Bild skizzieren oder ein Bild vielleicht auch für sich vor Augen haben, wie die Arbeitsumgebung sich auch für die Beschäftigten im Gesundheitswesen verändert. Was sind da elementare Bestandteile, die Sie benennen würden?
Also ich würde mal anfangen mit den pflegenden Berufen. Ich glaube, dass die pflegenden Berufe durch Digitalisierung ein massiv gestärktes Berufsbild bekommen werden. So ähnlich wie ich das in den USA kenne, Sie vielleicht auch, gibt Paramedics in den USA, die dürfen Medikamente injizieren, die dürfen auch viele Dinge machen, weil sie aus der Ferne häufig digital auch sozusagen gemonitort werden können. So, das heißt, ich glaube, dass gerade die Versorgung auf dem Land beispielsweise es sowieso notwendig machen wird, dass wir andere berufliche Teilnehmer viel mehr mandatieren können, weil wir digital kurz überprüfen können, handelt es sich hier wirklich gerade um Kammerflimmern oder liegt was ganz anderes vor, um dann aber auch ganz entspannt zu sagen, du kannst jetzt folgenden Schritt tun, weil in Abwägung der Geschehnisse das besser ist, als dass wir das nicht tun. Und deshalb plötzlich der das Berufsbild viel, viel gestärkter wird. Die Physiotherapeuten sehen beispielsweise, dass sie häufig Rezepte bekommen, die, wenn sie den Patienten denn genauer untersuchen, etwas angepasst werden müssen für ihre Therapie. Sie erwarten also, dass beim digitalen Rezept für Heil- und Hilfsmittel eines Tages sie auch das Rezept nochmal mit dem Arzt sozusagen gestalten können, damit die physiotherapeutische Therapie genau das tut, was sie bei der genaueren Befundbetrachtung des Physiotherapeuten als ideal empfinden. Für Ärzte, glaube ich, wird es natürlich das Leben transformieren, wie wir arbeiten, weil wir einfach nicht einfach plötzlich in der analogen Welt ein digitales Element bekommen werden, wie jetzt das E-Rezept, was ein punktueller Moment ist, sondern wir werden plötzlich umgeben sein von weiteren Eskorten und Begleitelementen des Tages bei der Visite auf der Station. Genauso, glaube ich, eines Tages in meinem Computer, in meiner Einzelpraxis werde ich begleitet werden von, ich will es nicht gleich KI nennen, aber von elektronischer Analyse, die mir bei Eingabe von gewissen Befunden gewisse Dinge zuspielt, die ich bislang noch nicht so bekommen habe. Und dann dritter Punkt ist, ich glaube, dass die elektronische Patientenakte letztlich eine biologische Akte werden kann, indem ich nicht nur, wie jetzt viele denken, ach, die nächsten 3 Wochen habe ich irgendwie meine Hüft-OP und deshalb muss ich ein paar Befunde sammeln. Das ist viel zu kurz gedacht. Die elektronische Patientenakte ist mein persönliches biologisches Tagebuch. Und ich glaube, dass es toll zu sehen sein wird, wie ich selber eines Tages von der Gemeinschaft Kenntnisse bekommen werde aus der elektronischen Analyse. Und wie die Gemeinschaft sich auch bereichert an neuen Erkenntnissen. Wenn wir uns nur angucken, dass die Autoimmunerkrankungen größtenteils in ihrer Genese noch ungeklärt sind. Also wie entsteht Alzheimer wirklich? Wie entsteht Multiple Sklerose? Oder wie entsteht Typ 1 Diabetes? Wir sind uns alle einig, diese Erkrankungen entstehen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vor ihrer Diagnosestellung. Das heißt, es findet etwas in unserem Leben statt, was wir längst aus dem Blick verloren haben, was aber zur Entstehung dieser Erkrankung möglicherweise den Ausschlag gegeben hat oder die Initiation war. Bei Typ 1 Diabetes gab es ja jahrelang die Hypothese, dass gewisse ganz banale Rhinoviren und Adenoviren Erkältungsinfektionen das bei genetischer Prädisposition dann auslösen könnten, ist aber nie erwiesen worden. Man könnte natürlich durch Befund, Niederlegung in einer Akte solchen Schnüffelspuren in der Menge der Bevölkerung viel, viel häufiger auf den Grund kommen und damit 2 Dinge tun. Mich in einer Lage, wenn ich ernsthaft krank bin, besser zu beraten. Wenn ich plötzlich eine chronische myeloische Leukämie bekomme, erfahre ich plötzlich, wie viele Menschen hatten eine ähnliche Mutation und was war die beste Therapie. Und umgekehrt eben auch mit meinen Daten die Gemeinschaft wieder, um Erkenntnisse zu bereichern. Und das ist natürlich eine Dimension, die wir in der Medizin, glaube ich, als Ärzte, wenn wir jetzt noch 10 Jahre tätig sind, glaube ich, regelhaft erleben werden.
Eine Fülle an Themen, die Sie jetzt ansprechen. Und ich versuche das mal ins Allgemeine zurückzubringen und eine Schwierigkeit aufzuzeigen, die, mit der Sie sicherlich auch sich viel auseinandersetzen. Und das ist die Frage, wenn wir jetzt davon sprechen, wir wollen Daten sammeln über einen langen Zeitraum, möglichst viele und die miteinander verknüpfen und in einen Kontext bringen, Zusammenhänge erkennen. Wie stellen wir sicher, dass die Datenformate, die wir da nutzen, tatsächlich auch einem Standard entsprechen, der vielleicht nicht nur bundeslandweit oder deutschlandweit gilt, sondern im allerbesten Falle weltweit verstanden wird. Was gilt es da zu beachten und was wird da schon gemacht?
Also da ist gerade jetzt glücklicherweise auch die Politik hat das klar in den Blick gerückt. Und ja, wir werden jetzt erstens 2 Dinge tun. Wir brauchen strukturierte Daten. Die haben wir aktuell häufig nicht. Wir haben PDFs oder wir haben ganze Arztbriefe. Wir brauchen jedes einzelne Datenfeld in einem strukturierten Datenfeld. Vom Blutdruck bis über den Entzündungsmarker bis zu einem schweren biologischen Marker brauchen Sie jedes einzelne Befundfeld in einem einzelnen strukturierten Datenfeld. Und das tun wir derzeit. Zusammen mit vielen Partnern arbeiten wir an diesen strukturierten Datenfeldern. Und zweitens, wir binden uns in der Europäischen Union gerade an, dass wir europaweit für uns Standards wählen, auch sogar Formate wählen. Und wir werden jetzt seitens der Gematik einen koordinierenden Tisch für Standards auch für Deutschland etablieren, die schon im Herbst diesen Jahres beginnen werden, für erste Elemente Standards für ganz Deutschland, für das gesamte deutsche Gesundheitswesen auszurufen, wie dokumentiert wird. Und das ist natürlich die Wahnsinnsdimension. Und man muss auch realistischerweise sagen, dass die europäische IT-Stärke natürlich nicht so weit ist, dass sie die amerikanische aus dem Blick verlieren konnte bislang. Das heißt, natürlich werden wir häufig Standards wählen, die auch in der westlichen Welt zumindest als doch relativ etabliert sich durchsetzen. Und dann haben sie trotzdem einen Punkt, auch in 10 Jahren werden sich diese technischen Standards verändern. Und dann müssen wir Wert darauf legen, dass wir diese strukturierten Datenfelder überleiten können in den dann nächsten gültigen Standard. Da will ich gar nicht die Augen vor verschließen. Das wird so kommen. Ja. Aber dann haben wir zumindest mal den europäischen Datenraum gefüllt. Das ist unser erstes Anliegen. Ja. Und möglicherweise auch einige Möglichkeiten eines Tages transatlantisch, das zu tun. Aber damit wäre natürlich im Verhältnis zu heute schon viel gewonnen, wo wir ja nicht mal die Krebsregister der Bundesländer zusammengeführt bekommen.
Das stimmt. Das heißt, wir haben große Aufgaben. Wir müssen uns einigen auf ein Wörterbuch, wo dasselbe Wort in denselben Kontext besitzt und insbesondere auch für die Anwendung in digitalen Infrastrukturen als maschinenlesbarer Code hinterlegt ist. Mhm. Und wir müssen zusehen, dass das Ganze sich auch in der Zukunft immer wieder den veränderten Gegebenheiten anpasst. Also große Aufgaben, die sicherlich über Ihre Zeit der Leitung der Gematik hinausreichen mögen. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, wo wir jetzt so in die Zukunft blicken und wir hier auf immer weitere Begriffe stoßen, die ins Detail gehen. Was brauche ich denn jetzt als junge Medizinerin, als junger Mediziner? Ich komme gerade von der Universität, ich orientiere mich, ich suche meinen Berufsweg. Was brauche ich denn, um in der neuen Welt der digitalen Medizin eine gute Ärztin, ein guter Arzt sein zu können?
Also interessanterweise wird sich jetzt meine Antwort etwas verblüffen wahrscheinlich. Ich glaube ja weiterhin ganz viel an die Humanität des Arztberufes. Also deshalb benutze ich immer Mediziner eher für die technische Seite und Arzt für den vollumfänglichen Menschen, der zu einem Patienten geht. Und offen gestanden ist mir ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, dass genau die andere Hälfte extrem wichtig werden wird. Wir brauchen Mediziner, die ausreichend fundamental mit ethischen, philosophischen, religiösen Fragen sich auseinandergesetzt haben, die eine Gegenwelt nur zur Medizin auch privat durchwandern, die sich für andere Dinge interessieren, die eine Brücke bauen können zu Menschen in schwierigen Lagen. Und Digitalisierung hat ja immer diese Gefährdung, dass Menschen denken, da schiebt sich jetzt ein Computer zwischen mich und dem Arzt oder die Dinge versachlichen sich noch mehr. Und das müssen wir natürlich unbedingt vermeiden. Also die Digitalisierung, wie ich sie mir vorstelle, ist ein begleitendes Element. Aber sie brauchen weiterhin diese Tiefe des Charakters des Arztes. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, das auch nochmal zu signalisieren, dass es nicht darum geht, dass jetzt sozusagen der IT-nerdige Komponente des Arztes noch mehr ausgebildet wird. Der Arzt muss eigentlich, das tut er jetzt aktuell noch nicht bei allen Produkten, aber er muss baldigst Produkte bekommen, bei der er, wie sonst auch in seinem Privatleben, keine IT-Kenntnisse braucht, um sie zu verwenden. Sondern sie müssen sich selber erklären können, sie müssen mir spielerisch zur Hand gehen und ihren Service tun, wie das die vielen anderen Apps, die ich im Tagesablauf brauche, vom Einchecken im Flieger über Taxi bestellen oder Essen oder Bank regeln, genauso funktioniert. Was ich schon brauche, ist eine Offenheit für die Art und Weise, wie diese Technik mich zukünftig transformiert in meinem strukturierten Tagesablauf. Welche Dinge werden eher eine Rolle spielen, welche Dinge werden weniger eine Rolle spielen zukünftig. Und da, glaube ich, ist es jetzt noch nicht so, aber absehbar so, weil wir es gar nicht anders kostentechnisch können, dass die großen Kliniken ihre Administration natürlich zurückfahren können, weil sie digital absolviert werden. Also das Erholen einer Akte aus dem Archiv, und all diese Themen, die damit zu tun haben, die ausführliche schriftliche Dokumentation, die immer wieder Dinge wiederholt, die schon längst der Computer eigentlich wissen könnte, die nicht aus dem Wissen, dass der Computer über den Patienten hat, schon automatisch Datensätze generieren, sondern mich immer wieder Dinge eintragen lassen, die ich über diesen Patienten schon 5-mal in den Computer gefüllt habe. Das wollen wir dringend verändern, weil das muss sich auch verändern, damit die wenigen Ärzte, die wir dann in Deutschland haben, ausreichend das tun, wofür sie eigentlich studiert haben, nämlich beim Patienten zu sein. Und deshalb haben wir jetzt auch eine eigene Arbeitsgruppe Klinik gegründet, bei der wir eben uns diese Datensätze anschauen, um dafür zu sorgen, dass kurz gesprochen der Computer die Dinge schon abzieht, die er schon weiß, und ich als Ärztin oder Arzt noch die Dinge einfülle, die es jetzt zusätzlich benötigt, um das nächste sozusagen auffüllen zu können. Ja.
Zusammenfassend dürfen wir also hoffen auf weniger Dokumentationstätigkeit, auf mehr Unterstützung durch intelligente Vernetzung der bereits gesammelten Daten und nicht nur neugierig sein, sondern uns auch freuen auf die spannende Welt der Medizin der Zukunft.
Ja, und mit viel Mut nach vorne gehen und einfach merken, wir wissen viel in der Medizin, wir wissen sehr, sehr viel und wir haben ein gutes Gesundheitswesen in Deutschland, aber zu einem guten Arzt gehört, glaube ich, auch zu wissen, so viel, wie wir wissen, ist die Landmasse, so viel, wie wir nicht wissen, sind die Ozeane. Und das macht das Medizinsein so faszinierend. Und wenn ich in meiner Lebensspanne das mit digitalen Dingen schneller erfasse als 100 Jahre vor mir, die Menschen, die nur das Mikroskop hatten, dann bin ich als Arzt in den nächsten Jahrzehnten voller, toller, spannender Elemente, die ganz viele neue Tore aufstoßen werden von Therapiemöglichkeiten, wenn wir gerade an mRNA denken, die jetzt über den Impfstoff hinaus in andere Funktionalitäten ja schon hineingehen, in Onkologie und andere Themen, dann tun sich da Dinge auf, die fabelhaft sind und die wieder zeigen zum Anfang des Gesprächs, der Arztberuf ist weiterhin ein fundamentaler Beruf der Menschheit.
Mit diesem schönen Fazit lasse ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alleine und bedanke mich ganz herzlich für das heutige Gespräch.
Ganz herzlichen Dank an die Sprechstunde.
Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolas Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.